willkommen im Founder Personality Podcast, dein Podcast von der Idee bis hin zur Gründung. Ich schaue mir faszinierende Gründerpersönlichkeiten an und zeige dir, was du von ihnen lernen kannst. Mein Name ist Jasmin Chiara Bauer und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. Heute habe ich eine wirklich interessante und spannende Person im Interview, denn heute ist Andreas Kunze, CEO und Mitgründer von Konux, bei mir zu Gast. Wir sprechen vor allem darüber, warum es so wichtig ist, sich Vorbilder oder einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen, die da schon sind, wo man hin möchte. Außerdem sprechen wir darüber, warum Fokus bei einer Gründung unglaublich wichtig ist. Ich hatte wirklich Spaß bei dem Interview und freue mich deshalb sehr, diese Folge mit dir zu teilen. So, dann habe ich heute eine sehr, sehr spannende Gründerpersönlichkeit im Interview, und zwar den Andreas Kunze von Konux. Dort ist er schon seit 5 Jahren CEO und dann eben halt auch Gründer von Konux. Und Konux entwickelt sensorbasierte Systeme mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Doch was es genau ist, wird er euch bestimmt gleich selbst gerne erzählen wollen. Und ich bin super happy, dass es jetzt funktioniert hat mit dem Termin. Es ist nämlich gar nicht so einfach, von so einem sehr schnell wachsenden, renommierten Startup den CEO ins Interview zu bekommen. Deswegen herzlich willkommen, Andreas. Und ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Dann nimm uns doch gleich mal ein bisschen mit. So, wer bist du und wie bist du zu Konux gekommen?
Ja, also Andreas, ich bin der Gründer und CEO von Konux. Wir haben damals Konux angefangen, es war 2014. Mein Hintergrund ist Wirtschaftsinformatik an der TU München. Ich hatte ein Stipendium, wie du ja auch, nach Stanford, wo ich abgebrochen habe, als wir das erste Termsheet von einem unserer Investoren hatten. Aber vielleicht erstmal ein bisschen, was macht Konux? Ja? Also wir sind in einer Branche unterwegs, die meisten wahrscheinlich gar nicht so spannend interpretieren würden, und zwar Eisenbahn. Aber eigentlich ist Eisenbahn ziemlich geil, weil erstens von einem CO2-Ausstoß oder von einem Energieverbrauch ist ungefähr bei einem Fünftel im Vergleich von anderen Verkehrsmitteln. Und allein in Deutschland fahren 12 Millionen Leute jeden Tag Bahn, in weltweit über das Jahr hinweg 27 Milliarden. Und sagen wir so, wenn das ganze System funktionieren würde, und wir nicht so viele Verspätungen und Ausfälle hätten, dann ist es, glaube ich, auch besser, als ins Flugzeug zu steigen oder ins Auto zu steigen, dann im Stau zu stehen, weil man kann ja nebenbei arbeiten. So, wir haben uns Eisenbahn angeschaut, weil wir gedacht haben, okay, wo können wir mit AI und IoT, den Buzzwords, den größten Impact haben? Und zwar, und dann sind wir eben dort gelandet, weil wir haben angefangen mit der Infrastruktur, weil heute ist es so, dass Weichenausfälle machen 20% von allen Verspätungsminuten aus, und da werden Milliardenbeträge weltweit ausgegeben für die Wartung und Instandhaltung. Und wir haben gesagt, okay, wir helfen diesem Unternehmen wirklich, indem wir sagen, okay, wir automatisieren Inspektionen und wir sagen eigentlich, wann muss wer rausgehen, um eine Wartung durchzuführen, also schleifen, schweißen, stopfen, und wie gut war das dann?
Ja. Sehr spannend. Und jetzt gehen wir vielleicht noch einen Schritt noch mal ganz zurück. Was gibt mir mal 3 Eigenschaften, und zwar einmal, wie du mit 10 Jahren warst, einmal mit 18 und einmal heute, die dich so am besten beschreiben.
10 Jahre? Oh Gott. meine Mutter würde wahrscheinlich sagen, mit 10 extrem aufgedreht. Gut, das war irgendwie wahrscheinlich die Schulzeit. Mit 18 war wahrscheinlich so die ganze Zeit von, das war die Abi-Zeit. Da war es, da war ich wahrscheinlich mit dem Kopf schon beim Studium oder bei anderen Themen und weniger bei der Schule. Gut, ich meine, jetzt ist es so, wie bin ich jetzt? Das ist eine gute Frage. So, andererseits, gut, ich meine, für mich ist es einfach schon ein geiles Leben, weil wir bauen eine Firma auf, die irgendwie einen Impact hat, und sind jetzt in 7 Ländern weltweit tätig. Wir haben überall da Leute, wir bauen irgendwie eine Firma auf, wo Leute hingehen können und sagen, okay, sie lieben, was sie tun. Ja. Das ist irgendwie schon cool, gerade wenn man morgens in das Office reingeht und dann sieht man so viele Leute, die arbeiten und die reißen sich den Arsch auf dafür, dass man für das, woran man eigentlich am Anfang einfach nur Glaube war oder eine Vision oder wie auch immer du es nennst, ja. Das ist natürlich schon geil. Also natürlich verändert man sich als Person, weil man hat natürlich eine andere Aufgabe. Als Founding CEO ist immer so, du fängst an und am Anfang probierst du natürlich mit ein paar Leuten irgendwie dein erstes Produkt zu bauen, probierst deinen ersten Kunden zu gewinnen und wirklich zu überzeugen, dass das, was du da machen willst, in der Zukunft ganz toll ist, aber du es noch nicht hast, und das dann bauen wirst für ihn, also diesen Buy-in für diese, auch wieder für diese Vision zu bekommen. Und jetzt ist natürlich so, gut, wir sind schon global tätig, insofern ist es so, dass wir die richtigen Leute einstellen, und zwar nicht ich als Person, sondern die Manager in unserer Firma die richtigen Leute einstellen, die irgendwie die Prozesse die richtigen sind, dass wir die Kultur aufrechterhalten, dass wir halt, sagen wir mal, sauber arbeiten, aber auf der anderen Seite immer noch eine Startup-Kultur halten. Also es ist sozusagen, es ist was anderes, und das verändert einen auch als Person.
Und welche Eigenschaft wäre das dann?
Eigenschaft, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mir fällt jetzt persönlich nicht die Eigenschaft an, außer dass ich sage, ich glaube, das ist ein bisschen mit dem Energielevel zu tun, und das Energielevel, denkt man ja immer irgendwie, um sowas zu machen, brauchst du, mehr geht nicht, sondern das denkst du immer jedes Jahr, aber irgendwie, wenn du was machst, was du liebst, dann ist es so, dass dein Energielevel irgendwie nicht weniger wird, sondern immer mehr, und das motiviert ist keine Eigenschaft, aber das ist zumindest, wie ich mich fühle. Und auf der anderen Seite ist es auch so, wenn du einen Job hast, wo du halt entweder jeden Tag reingehen kannst mit einem Lächeln oder rausgehen kannst mit einem Lächeln, bist du irgendwie happy, und dann...
Sehr schönes Bild,
Und dann denkst du dann wahrscheinlich weniger drüber nach.
Ja. Und wenn du sagst, jetzt in 7 Ländern aktiv, wie viele Mitarbeiter habt ihr dann inzwischen?
Also wir gehen jetzt Richtung 100. Weltweit, also wir sind aktiv in 6 Ländern in Europa und einem in Asien, und genau, wahrscheinlich werden wir uns das anschauen nächstes Jahr oder in einem halben Jahr. Von jetzt werden es wahrscheinlich doppelt so viele sein. Und das ist natürlich dann schon wahrscheinlich auch Anfang nächsten Quartals wahrscheinlich 20, 25 Leute wieder einstellen und dann wieder und dann wieder. Also es ist ein extremes Wachstum. Ich meine, das merkt man immer, wenn du aus so Getaways fährst mit dem ganzen Team, und dann fragst du eigentlich, hey, wer war vor einem Jahr schon mal da, und dann weniger als die Hälfte die Hand hebt, dann merkst du eigentlich, wie schnell sich das entwickelt. Aber auch wenn du die Leute fragst, die irgendwie einen Monat da sind, die sagen dann, es fühlt sich irgendwie schon an wie ein Jahr, weil du denkst auch, die sind schon immer dabei. Es passiert so viel. Und es passiert so viel, dass du immer denkst, und bei ganz vielen Leuten denke ich, die sind schon seit Ewigkeiten da, aber es sind erst 2 Jahre da.
Und wer oder was hat dich denn als Kind inspiriert, und wer heute oder was heute?
Ja, also ich glaube, das ganze Thema, dass man Role Model hat, ist super wichtig.
Ja.
Ich glaube, ich hatte als Kind eigentlich nicht wirklich so ein Role Model, der bei mir hat das eher später angefangen, und zwar das auch mein jetziger Mentor. Und es ist eine Kombination aus mehreren Leuten inzwischen. Aber damals, als ich so 20 war, war es eben Andreas von Bechtersheim, der eben als Deutscher irgendwie in Silicon Valley gegangen ist und dann in Stanford studiert hat und dann Stanford University Network Systems gegründet, als Sun Microsystems. Das war für mich irgendwie so, okay, krass. Also ich komme jetzt ja nicht aus einer Unternehmerfamilie oder einer reichen Familie. Insofern, bei mir war es so, okay, du kannst, anstatt einen normalen Job bei BMW oder irgendwas zu haben, kannst du irgendwie dein eigenes Unternehmen aufbauen und dich irgendwie so selbst verwirklichen. Das war irgendwie surreal damals. Und als ich dann ihn irgendwie so als Vorbild hatte und dann selber darüber gegangen bin und so ein bisschen probiert habe, nicht in die Fußstapfen, weil die sind viel zu groß für mich. Aber mehr sozusagen diesem Vorbild zu folgen, habe ich dann gemerkt, okay, es geht irgendwie, wenn du wirklich daran glaubst, dass du irgendwas schaffen kannst, doesn't matter what, wenn du alles dafür tust, dann geht es irgendwie. Mhm. Und das ist irgendwie, das ist ein verrücktes Gefühl, und das hat mir eben dieses Role Model schon zu einem gewissen Grad gezeigt, und dass du halt dann. Und dann ist es halt so, irgendwann, dann gibst du dich halt mit mehr und mehr Leuten, wo du sagst, okay, der ist einfach super stark in dem. Also so wäre ich gerne. Da geht es gar nicht darum, du willst nicht haben, was jemand hat. Du willst einfach nur, du siehst halt Skills oder Fähigkeiten, wo du denkst, geil, das möchte ich auch. Ja. Und dann probierst du dir halt die irgendwie beizubringen über eine gewisse Zeit. Und ich glaube, das ist super wichtig.
Ja. Wo es auch oft ja schon so ist, dass man dann solche Stärken auch meistens schon in sich trägt und die eigentlich nur noch so ein bisschen schlummern und raus wollen.
Ja, ich glaube, das ist sicherlich wahr. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, ich glaube, es gibt so viele Menschen, die, die irgendwie noch nicht, also noch nicht empowered wurden,
ja,
dieses Potenzial freizulassen. Und das ist, glaube ich, das, was, wenn du dann selber irgendwie eine Company baust, dass du schon probierst irgendwie, ja, dass die Leute in dem Environment das eigentlich können.
Mhm.
Dass es immer funktioniert. Ich glaube, es funktioniert nicht immer. Aber ich glaube, du kannst zumindest versuchen, und wenn es bei ein paar klappt, dann, und die dann plötzlich so über sich hinaus wachsen, dann ist das, also das ist auf jeden Fall geil zu sehen.
Aber was war denn so als Kind dein Wunsch oder dein Traumberuf? Was wolltest du da immer werden?
Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wahrscheinlich irgendwie, ich glaube wahrscheinlich irgendwie sowas wie Rennfahrer, ich weiß jetzt nicht, ob ich Lokomotivführer werden wollte oder so. Das wäre jetzt irgendwie passend. Oder, nee, ich glaube, für mich war es dann irgendwann so, dass ich, mich hat dieses ganze Mobilitätsthema irgendwie schon immer interessiert und wusste halt nicht, okay, irgendwie vielleicht zu einem Automobilhersteller oder irgendwas, mhm, irgendwas in die Richtung wollte ich werden oder das in die Richtung wollte ich halt gehen. Aber eher, weil mich dieses Gefühl, wenn du wohin gehen kannst, wo du eigentlich, wo du willst, ohne Beschränkung, ja, also diese Flexibilität, diese Freiheit, irgendwie, das fand ich halt geil, weil du als Kind hast ja immer so deine Beschränkungen am Anschauen, wahrscheinlich einfach das, wohin du laufen kannst, danach, wo du mit dem Fahrrad hinkommst,
mhm,
und danach, also deswegen, das hat mir immer ein Gefühl von Freiheit, ja, gegeben, und gut, jetzt, ja, machen wir es in dem Sektor und auch noch für den most sustainable Teil, um den zu verbessern. Ich kann es nicht sagen, dass eigentlich mein Kindheitsberuf wurde erfüllt, weil ich bin ja nicht Lokomotivfahrer.
Und wie war dein Umfeld so in der Uni? Und du sagst, dass du bist in der Automobilbranche, aber war schon immer so Richtung Gründung und Startups, oder wie war da das Umfeld? Hat es dich irgendwie geprägt?
Ja, natürlich hat es mich geprägt, weil als ich angefangen habe zu studieren, wusste ich überhaupt nicht, was ich danach werden sollte oder wollte. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen reingestolpert und für mich war wirklich dieser Switching Moment, wo ich dann eben Andy Bechtolsheim kennengelernt habe und dann gesehen habe, dass ich eben mehr aus mir machen kann, und das hat mich einfach krass motiviert. Während der Uni war es halt so, ich war schon von am Anfang von sehr, sehr guten Leuten umgeben. Das hat mich mega motiviert, weil ich irgendwie schon ein bisschen kompetitiv bin. Und dann dachte ich, okay, die sind also krass, alle können programmieren um dich rum. Und du denkst, okay, krass, warum kann ich das nicht? Oder das kompetitive Umfeld hat mir auf jeden Fall gefallen, und das war gut. Dann hatte ich natürlich das Glück, dass ich eben bei Unternehmertum das Management-Stipendium hatte. Und dass ich irgendwie einfach von lauter krass motivierten Leuten umgeben war, und das motiviert einen selber, und dann, ja, habe ich ja da meinen Mitgründer auch kennengelernt, und, ja, dann haben wir die Firma dann eigentlich auch daraus, ist ja auch daraus dann entstanden.
Ja. Und würdest du sagen, dein Studium hat dir für die Gründung geholfen?
Ich glaube, also erstmal ist es, glaube ich, ganz gut, was Technisches, oder zumindest teilweise Technisches studiert zu haben, weil es einem auf jeden Fall hilft. Weil das dir dabei hilft, irgendwie komplexe Sachverstände besser und schneller aufzufassen. Was das Studium einem hilft, ist auf jeden Fall, du musst ja in extrem kurzer Zeit extrem viel beibringen, und das hilft dir später auf jeden Fall, weil,
ja,
die Realität ist ja, da ist es noch, wie soll ich sagen, trockentauchen.
Mhm.
Weil im Studium hast du nochmal eine zweite Chance. Die hast du später nicht mehr.
Ja.
Und also theoretisch schon, aber nicht, wenn du nach dem Motto in einer High-Perform-Growth bist, weil die Fehler viel teurer werden und die Fehler Menschen impacten. Und deswegen ist es so, du musst dir extrem schnell neue Sachen beibringen und sie möglichst schnell implementieren. Und da hilft dir natürlich das Studium, weil an der TUM ist, glaube ich, schon die Anforderung relativ hoch. Und dann kann man mit so ein paar Zusatzprogrammen, kann man, glaube ich, da schon einiges mitnehmen.
Machen, ja. Und wie sieht jetzt so dein Alltag aus? Was sind so die typischen Aufgaben von einem CEO von so einem aufstrebenden Startup? Gibt es überhaupt einen Alltag?
wir hatten ja den Termin nicht nur einmal gescheduled. Nein, stimmt. Was macht man? Was sind klassische Management-Aufgaben, wo du sagst, okay, du hast natürlich hier ein Team, also alles, was mit People zu tun hat, das heißt, alles natürlich, das hat jetzt irgendwie mit, wen stellst du ein, wie machst du dein Compensation, in dir die Compensation Review, also es kommt ein bisschen auf den Scale der Company an, aber ich glaube, man beschäftigt sich sicherlich irgendwie so zwei Tage People, ein Tag Product, zwei Tage Customer, also zumindest bei mir. Das heißt, ich bin relativ viel unterwegs, weil wir halt einen Kunden pro Land haben und das heißt, man ist relativ oft irgendwie entweder im Zug oder im Flugzeug, wenn es halt deutlich weiter ist, weiter weg ist. Und klar, um die Kunden kümmern, neue Kunden akquirieren und auf der anderen Seite halt schauen, dass wir das Produktportfolio in die richtige Richtung geht und irgendwie alle noch an die gleiche Strategie glauben. Und dann halt People-Themen, klar, Hiring, dann alles, was natürlich Performance-Management und so mit denen zu tun hat.
Mhm. Ja. Und gibt es so, was du sagen würdest, Vor- und Nachteile eines CEOs? Oder auch sagst du, ja, viel, man ist viel unterwegs. Ist das...
Ja gut, also ich meine, wenn du halt die Realität ist, man macht natürlich, ich glaube, es gibt Unterschied zwischen Founding CEOs und dem klassischen CEO. Der klassische CEO ist ja geheiert für diesen Job und hat relativ viel Erfahrung, die er damit reinbringt in diesen Job. Und der hat wahrscheinlich weniger emotionale Bindung zu den einzelnen Teilchen in der Firma. Wenn du das Ding mit aufgebaut hast, dann hängst du natürlich an, dann ist es wieder ein Baby und das heißt, du hast eine ganz andere emotionale Bindung. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Die Geschwindigkeit, wie du dir neue Sachen beibringen musst, ist sicherlich anders, weil du hast es ja nicht per se gelernt. Und das, ich denke, was da wichtig ist, ist, dass wenn du sagst, du musst irgendwie es schaffen, dass du sagst, du gehst mit dem Lächeln rein oder mit dem Lächeln raus. Es muss nicht jeden Tag beides sein, aber eins von dem sollte irgendwie erfüllt sein, das ist irgendwie mein Credo, weil dann bin ich glücklich. Mhm. Also entweder ich freue mich so krass drauf, dass wir heute irgendwie mit dem und dem Kunden uns treffen oder das und das Release machen, und dann gehe ich so motiviert rein und am Ende hatte ich dann aber doch noch irgendwie noch 10 andere Themen, die noch reingeflogen sind, die ich erstmal als distracting irgendwie wahrgenommen habe im ersten Moment, dann habe ich mich trotzdem auf die Arbeit gefreut. Oder ist es halt so, du hast halt einfach irgendwie, du kommst von einer langen Reise total gejetlaggt und gehst dann ganz gerne, hast irgendwie 3 Stunden Schlaf und gehst dann ins Büro und sagst dann, oh, eigentlich, also schon hart, also und dann passiert aber im Büro irgendwie einfach was echt cool ist, wo du dann halt sagen kannst, wenn du nach Hause gehst, bist du zwar fertig, aber du bist trotzdem mega glücklich, weil du, ja. weil du halt gesehen hast, okay, es halt, da hat sich wieder eigentlich was bewegt. Und das ist eigentlich irgendwie das Startup, du gehst irgendwie rein und jeden Tag passiert irgendwas Neues. Sei es mal gut, sei es mal schlecht. Ja. Und es ist immer diese Waves und die mir geben die eher Energie, als dass sie mich Energie kosten.
Und wie machst du es mit deiner Freizeit? Gibt es das überhaupt noch? Oder wie planst du dir freie Zeit ein?
Freie Zeit ein? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, also ich meine... Wenn du jetzt die ersten 3 Jahre machst, dann würde ich sagen, da hast du, also entweder, und da bist du halt all in und dann hast du halt, dann wirst du auch ungesund wenig schlafen und alles. Und irgendwann probierst du, dass du halt eine Balance hinkriegst. Und die Balance ist halt bei mir zum Beispiel, okay, dann mache ich halt ein paar Mal die Woche Sport. Klappt das irgendwie immer dann, weil ich es geplant habe? Sicher nicht. Aber zumindest am Wochenende klappt es. dann ist es natürlich so, dass ich halt sage, okay, ich muss irgendwie so, muss manchmal raus. Einfach so eine, einmal die Woche irgendwie was draußen machen. Das ist, sei es irgendwie im Winter Skifahren, im Sommer irgendwie wandern, draußen laufen oder sowas. Das ist schon was mir einfach viel gibt.
Ja. Und wie habt ihr euch als Team damals zusammengefunden? Waren die auch von Stipendium oder was? Wie war das dann?
Die habe ich ja über das Mention More Stipendium kennengelernt. Der Max war auch mit mir in der Uni und wir haben uns da eigentlich gut verstanden. Ich glaube, das war am Anfang eher so, wir haben in verschiedenen Projekten mal miteinander gearbeitet gehabt. Aber man ist sich irgendwie immer wieder begegnet und man hat immer wieder gern was miteinander gemacht. Und es war dann auch so, als wir mit der Idee losgingen, waren es halt auch die ersten Leute, die wir irgendwie angerufen haben und gesagt, hey, wollen wir das zusammen machen? Und so hat sich das dann gefunden. Ich glaube, es geht das Wichtigste ist einfach, dass man sich persönlich gut versteht. Wenn man sich persönlich gut versteht, dann ist, dann steht man nämlich über, da passieren ja so viele Dinge am Anfang, was du hast deine Hypothese, so oder so funktioniert der Markt oder das ist das richtige Produkt und so, und dann musst du es wieder verwerfen und schnell iterieren. Und wenn du da nicht irgendwie eine höhere Ebene hast, auf der du zusammenkommen kannst, dann ist es, glaube ich, dann wird es nicht funktionieren.
Ja. Und gab es mal irgendwelche Herausforderungen oder Sachen, wo ihr gescheitert seid? So, was war für euch?
Oh Gott. Bist du irgendwie noch drin eine Woche? Nee, also ich meine, das ist halt beim Startup. Das ist eigentlich ganz einfach. Du hast jede Woche Challenges. Du hast jede Woche irgendwie Sachen, die schieflaufen.
Ja.
Aber ich glaube, das macht ein Standard auch, dass du halt dann sagst, ist jetzt scheiße gelaufen. Ja, dann lassen wir es halt sein und dann machen wir irgendwie den anderen und dann treffen wir uns morgen und machen das andere, was wir uns so vorgenommen. Und vielleicht passiert es dann. Das ist halt nicht die Einstellung. Die Einstellung ist halt, okay, natürlich geht jede Woche irgendwas, läuft irgendwas anders. Aber wie schaffst du es, dich als Organisation, und wie schaffst du es, dich irgendwie zu diesen Themen jeweils neu zu adaptieren und neu aufzustellen und irgendwie flexibel damit umzugehen? Weil wenn du alles wüsstest von vornherein, was passieren wird, dann wäre das A, super langweilig.
Ja.
Und B, dann bist du erschreckend gut oder machst was erschreckend Schlechtes.
Ja, also kann man die zwei Optionen. Ja.
Und ich glaube, es geht genau darum, da passieren jede Woche gibt es neue Challenges, und der liegt plötzlich ein Stein im Weg und am Anfang sieht er so groß aus, dass ihn keiner bewegen kann, und irgendwie, und das mit dem Team findest du dann raus und irgendwie kriegst du ihn aus dem Weg.
Ja.
Und wenn du ihn nicht aus dem Weg kriegst, dann musst du halt einen Tunnel durchbohren oder dann fängst du halt an, Berg zu steigen. Oder es gibt immer ganz viele verschiedene Wege, wie du diese Challenges löst, und der wird jede Woche neu kommen.
Und gab es schon mal den Moment, dass ihr gesagt habt, okay, wir waren kurz davor aufzuhören oder das nicht mehr zu machen?
Nee, ich glaube, das gab es bei uns nicht, aber es gab es einfach aus einem gewissen Grund nicht, weil wir einfach gesagt haben, es gibt irgendwann so diesen Point of No Return, wo es halt erfolgreich sein muss für einen selber, und dann wirst du alles dafür tun, dass es so ist, und du wirst einfach nicht aufgeben, und wenn du diese Mentalität hast, dann wirst du, glaube ich, auch, dann wirst du diesen Moment gar nicht treffen. Mhm. Das kann auch richtig schief gehen, ja, weil du ihn dann verpasst, aber das war bei uns bisher nicht so, und ich glaube auch, das ist was super wichtig ist. Wenn du nicht selber mehr dran glaubst, warum zur Hölle sollte irgendjemand an dich glauben? Deine Mitarbeiter, deine Investoren oder ein Kunde. Wenn du nicht dran glaubst, dann gibt es keinen Grund, dass irgendjemand daran glauben sollte.
Mhm. Aber wie geht ihr mit diesem schnellen Wachstum jetzt auch um? Also voll oft das Problem ja bei Startups, dass sie dann zu schnell wachsen und dann die Strukturen schwer anpassen können. Wie macht ihr das?
Na gut, also ich glaube, einfach schnell zu wachsen geht nicht, weil du findest du genug schnell alle guten Leute, du findest sie immer später eigentlich. Ja? Und das ist immer so ein bisschen das Thema, dass du irgendwie schaffst, die Kultur aufrechtzuerhalten, ist, glaube ich, super wichtig. Ich glaube, es ist halt so, du hast genau wie in großen Corporates, wo du Transformationsprozesse hast, hast du die auch im Startup. Ja? Also du änderst halt dann, du fängst an, gewisse Prozesse einzuführen, aber nur so viel, wie du halt wirklich brauchst, und dass es schneller, also dass es sozusagen schneller gut läuft und weniger, sozusagen weniger Randomness passiert. Und ich glaube, das ist einfach sowas, wo man sagt, okay, Kultur, daran muss man irgendwie festhalten. Man könnte immer mehr kommunizieren intern, und gut, ich glaube, ansonsten muss man halt mit diesen Veränderungen und dieser Transformation halt umgehen und dessen sich bewusst sein. Und das ist dann lustig, weil du eigentlich ja denkst, im Startup sind nur Leute, die sagen, ja, nach dem Motto Veränderung geil, aber halt Veränderung ist nur dann geil, wenn du die Veränderung eigentlich hardcore treibst, wenn du dich selber verändern musst, was immer die Implikation davon ist, dann ist es nicht immer ganz so einfach. Und das ich glaube, das fällt immer jedem in dem Moment auf, immer wieder auf, weil sozusagen du halt aus deiner Komfortzone raus musst, weil du jetzt Sachen anders machen musst. Und das ist natürlich immer eine Veränderung für einen selber.
Ja. Und jetzt habt ihr auch richtig viele Investments bekommen und auch unter anderem von Alibaba. Wie habt ihr es gemacht, dass so eine große Firma, so ein Unternehmen auf euch aufmerksam wird?
Also ich glaube, wir haben sicherlich viel Geld eingesammelt. Wenn man sich jetzt anschaut, wer bei uns investiert hat, dann haben wir, unser größter Investor ist NEA, New Enterprise Associates. Die sind einer der größten Venture Capital Fonds in den USA, also größer als Sequoia Capital oder Kleiner Perkins oder Andreessen Horowitz. Die haben so Sachen gemacht wie Salesforce, Uber und so. Die sind unser größter Investor. Wenn man natürlich einen gewissen Scale hat und sagt, man möchte in zum Beispiel nach China, dann sind plötzlich strategische Investoren plötzlich immer interessanter. Wir haben dann auch letztes Jahr geraced, unter anderem, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen den chinesischen Markt, weil im Eisenbahnsektor ist er am schnellst wachsend und der größte. Und da gibt es eine Firma, die uns halt extrem helfen kann, weil sie mit ihrem Transportation-Team halt gut unterwegs ist. Und das ist Alibaba. Wobei die jetzt von dem Investment eher bei uns eher klein sind und eher weniger Geld rein investiert haben als jetzt unsere anderen Investoren. Hm. Wie kriegt man solche Investoren? Ich glaube, am Ende ist es immer eine Frage, macht man was, also mit einem strategischen Investor macht man was, was für sie strategisch interessant ist. Und bei einem klassischen Finanzinvestor, was 95% unserer Investorenbase ist, geht es natürlich so, ist Team, Idee, also die klassischen Dinge, und schaffst du es halt in einem Markt irgendwie wirklich was zu bewegen und das irgendwie glaubhaft immer wieder darzustellen.
Ja. Und was würdest du sagen, was war so für dich, wenn du es vielleicht was noch so runterbrechen kannst, aber das größte Learning als Gründer? Gibt es so einen?
Nee, ich glaube, es gibt, also ich glaube, wir alle, es ist eine Welt, wo man unendlich viele Opportunities hat. Also wenn man aus dem Studium kommt, kann man da arbeiten, da arbeiten. Wir sind gerade in der wirtschaftlichen, wir sind seit 12 Jahren in einer super wirtschaftlichen Lage. Das heißt, es gibt genügend Jobs, es gibt unendlich viele Opportunities für einen selber. Dann den Fokus und die Entscheidung zu treffen, eine Sache zu machen und die wirklich zu machen. Das ist, glaube ich, super wichtig jetzt, wenn man aus dem Studium rausgeht. Und für uns war es eigentlich genau das dann als Gründer selber. Wenn du sagst, okay, wie schaffe ich es, bei all diesen tollen Sachen, die man machen kann, irgendwie die richtigen Sachen zu machen und den richtigen Fokus zu kriegen. Und Fokus ist halt dann der Key. Ich meine, man werden auch alle möglichen Industrien machen können, werden alles für alle besser machen können. Aber ich glaube, wir wären in dem Moment gescheitert, weil wir nichts richtig gemacht hätten. Und also in einer Sache richtig gut sein und in einer Nische richtig, richtig stark sein und fokussiert zu arbeiten. Ich glaube, das ist für mich das, die Energie, die eine Firma dabei entwickeln kann, die Energie, die ein Team entwickeln kann und das, die Traction, die du entwickeln kannst, das ist eigentlich das, was für mich am faszinierendsten war. Und von diesem unfokussierten Etwas zu einer fokussierten Mission-Driven Company zu gehen, das war, was wir irgendwie 2017 gemacht haben.
Ja.
Das war für mich eigentlich überwältigend, weil das war einfach ein krasses Gefühl.
Ja. Und würdest du sagen, das ist dann auch was, was wenn Gründer, die jetzt vielleicht gerade anfangen, vielleicht auch eine Tech-Idee irgendwie haben, dass das so der Punkt ist, mit dem man sich als erstes beschäftigen sollte?
Ja, genau. Welches Problem löse ich und sich darauf zu fokussieren?
Mhm.
Man wird so viele Sachen machen können, man kann auch so viele Wettbewerbe gehen, man kann so viele, so viele verschiedene Opportunities hinterherrennen. Aber die Frage ist, sich darauf zu fokussieren, welches Problem löse ich und ist das Problem relevant? Und danach zu schauen, okay, wie löse ich das und so, dass diese ganze Kette und diese und der zu folgen fokussiert und nicht 100.000 Sachen aufzumachen, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man tun kann, weil man sich nur verlieren wird.
Ja.
Weil angenommen, du hättest eine andere Person, die genau das Gleiche macht, die nur das tut, und angenommen, die wäre fast genauso gut wie du, dann wird die Person, die fokussierte Person, immer viel, viel schneller arbeiten als die Person, die sich alle möglichen Opportunities aufmacht und hin und her schaukelt.
Ja.
Weil Opportunities gibt es viele, aber in einer Sache richtig gut werden, ich glaube, das ist auch was, wenn man mal anschaut, den deutschen Mittelstand. Die sind, ich meine, das sind Milliarden Firmen, die waren alle mal Startups, die haben alle ein Nischenproblem gelöst und sind damit super, also super erfolgreich geworden. Und das ist eigentlich, was man ja will als Startup.
Ja, total. Und was ist so eine Stärke oder eine Eigenschaft, die du vielleicht jetzt hast, aber dir früher nie zugetraut hättest, die du durch Konux dir angeeignet hast oder entwickelt hast?
Ich glaube, es ist eine gewisse Größe an Firma zwingt einen strukturierter zu arbeiten. Und ich glaube, ich war vorher extrem unstrukturiert. Ich glaube, das heißt, hat sich deutlich geändert. Mit mehr Themen, die man gleichzeitig machen muss, muss man sich einfach eine gewisse Struktur aneignen. Und ich glaube, das habe ich durch Kurs schon gelernt, dass ich sagen muss, okay, ich bin wahrscheinlich deutlich strukturierter, als ich früher war. Das hilft mir sicherlich bei vielen Themen. Und ansonsten ist es irgendwie so, ja, ansonsten glaube ich, gibt keinen anderen großen Skill, weil man es nicht so runterbringen kann. Du lernst unendlich viel, du lernst jeden Tag so viel, dass du natürlich irgendwie probierst, auch weiterzugeben und alles, aber du lernst wahrscheinlich weniger spezifische Single Skills an einem breiteren Know-how in diesem ganzen Company Building Process, wo du jeden Bereich einmal im Detail verstehst, also was mit Marketing, Sales, Product, Technology, wie baue ich ein Team auf, wie skaliere ich irgendwie dann ein Team und diese ganzen Sachen, die nimmt man mit und ich glaube, die kann man auch nie, die wird man auch nicht mehr vergessen.
Ja. Ja, das ist richtig spannend. Dann komme ich nämlich jetzt auch schon zu den Abschlussfragen. Mhm. Gibt es denn irgendein Buch oder ein Podcast, das dich besonders vorangebracht hat oder inspiriert hat auf deinem Weg?
Ja, also es gibt, es gibt einerseits ein Buch, wenn ich ein Buch empfehlen kann, ist Hard Things About Hard Things von Ben, also Ben Horowitz. Das finde ich extrem gut, weil es eigentlich wird so ein bisschen, man kann es immer wieder lesen und man fühlt sich immer erneut irgendwie als so ein bisschen so. Okay, ja, das Buch versteht mich. das ist spannend. Ich habe extrem viel gelesen. Da gibt es viele Quellen. Ich meine, Andreessen Horowitz als eine Seite, die machen ja, wo man so about company building processes, alles mögliche. Du findest alles. Mhm. So, ich glaube, die Realität ist, du wirst vor so vielen Problemen gestellt als First-Time-Founder, dass du sagst, und da draußen gibt es so viele Leute, die genau vor den gleichen Problemen standen und dass du halt irgendwie, und es glaube ich, gibt so viel mehr Antworten da draußen, als einem oft bewusst ist. Mhm. Und lesen ist das eine, auf der anderen Seite halt mit Leuten reden, die vielleicht ein bisschen irgendwie ein paar Jahre voraus sind in dieser ganzen Journey und einfach mal, und zwar wirklich über das, was wirklich schief gegangen ist und was wirklich gut läuft und wie man damit umgeht. Und gut, am Ende halt das machen. Weil in dem Moment lernst du natürlich auch viel. Und wenn du gute Leute hast, von denen du selber lernen kannst, dann ist es wahrscheinlich umso besser.
Und was würdest du jetzt, wenn du so zurückreist an die Zeit der Gründung, was würdest du deinem damaligen Gründer-Ich raten?
Ja, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich mich eine Woche hinsetzen müssen und mit mir selber reden. Aber um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, das Thema Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Und mach eine Sache richtig, bevor du 1000 Sachen halb gar machst. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste am Anfang. Weil irgendjemand anders arbeitet auch daran. Und wenn du gewinnen willst in dem Ding, dann musst du halt fokussiert dieses eine Ding machen und alles andere weglassen. Mhm. Und die Entscheidung, andere Sachen nicht zu tun, die ist hart und die tut weh. Mhm. Aber wenn du sie mal getroffen hast, dann fühlt es sich wahrscheinlich erstmal schlecht an. 2 Tage später fühlt es sich so viel besser.
Ja. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du bist mindestens 100 Jahre alt und würdest jetzt dein 100-jähriges Ich treffen, was würdest du denn gerne von dir hören und was du auch vielleicht an was andere durch dich gelernt haben sollen?
Gott, ich hoffe, ich werde nicht 100 Jahre alt. Ich glaube, ich glaube, es ist wichtig, dass einfach den Leuten hier in Deutschland klar wird, du kannst hier genauso eine Firma bauen, wie im Silicon Valley. Das macht heutzutage meines Erachtens keinen Unterschied mehr. Am Ende musst du an dich selber glauben und dann halt einfach machen, machen, machen und im Zweifelsfall, wenn du selber daran glaubst, dann wird es auch. Wenn das Leute mitnehmen, das wäre sicherlich gut. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dann zu mir dass ich dann mit 100 zu meinen Enkelkindern sagen kann, irgendwie, bitte geh nicht zum Corporate und probier dein eigenes Ding oder so.
Und Wenn jetzt jemand irgendwie auch Interesse hat an Konux oder vielleicht bei euch mitarbeiten möchte, wie erreicht man euch am besten? Wie kriegt man am besten den Kontakt?
Ja gut, also ich meine, ich glaube, am besten gehst du einfach über die Webpage. Ich glaube, wir haben 30, 40 offene Stellen auf dieser Homepage und dann gibt es auch Initiativbewerbungen. Ich denke, was bei uns erstmal besonders ist, ist, wir haben die ganze Company so aufgesetzt, dass wir gesagt haben, okay, die Hälfte der Kundenshares haben wir in einen Mitarbeiterbeteiligungspool gemacht, reingepackt. Das heißt, wir gewinnen zusammen oder wir verlieren zusammen. Das heißt, jeder, der bei uns anfängt, egal auf welche Position, hat am Ende Shares von der Company. Ansonsten ist es so, wenn man uns erreichen will, eben über die Homepage einfach bewerben. Dank GDPR darf man uns ja nicht mehr die CVs einfach zusenden, sondern das kann man einfach über die Homepage machen. Und ich glaube, am Ende geht es halt darum, wir wachsen gerade schon sehr schnell. Ist eine super geile, ist aber auch eine super anstrengende Journey. Und ich glaube, wenn du halt sagst, okay, du bist gerade in diesem Transportation-Sektor, mit einer coolen Technologie was verändern und irgendwie einen Markt, der wahrscheinlich von außen sehr, sehr langsam aussieht, beschleunigen, dann ist es das Richtige. Wenn du dann sagst, okay, du bist 9-to-5 und du bist eigentlich du arbeitest nur, um dein Leben zu finanzieren und nicht um Impact zu haben, dann wäre es wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung.
Ja, vielen, vielen Dank. Also es war echt ein sehr, sehr spannendes Interview und ich werde natürlich auch alle Verlinkungen zum Buch und zu eurer Website in die Shownotes machen und dann sage ich bis bald. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann würde ich mich wirklich sehr über deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne über die Folge austauschen und wenn du Fragen hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir über Instagram und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Start in den Tag und freue mich schon sehr, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Hier im Founder Personality Podcast Evolve Create Establish, deine Jasmin.